Deutschlandfunk Nova. Update.
Mehr als 20 Jahre nach dem Ende des Jugoslawienkrieges ist heute vom Kriegsverbrechertribunal in Den Haag das letzte Urteil im Völkermordprozess gesprochen worden. Die Richter verurteilten den ehemaligen serbischen General Ratko Mladic zu lebenslanger Haft.
Massaker, Folter, Geiselnahme und Mord. Verbrechen begangen an bosnischen Muslimen und bosnischen Kroaten.
Sagt der Vorsitzende Richter Alfons Ori. Der Prozess gegen Ratko Mladic ist das erste Thema bei uns im Update. Ich bin Jakob Vogel, guten Abend.
Update.
Für seine Gegner war er der Schlechter vom Balkan. Ratko Mladic, früher ein hoher serbischer General, hatte im Jugoslawienkrieg 1992 die Belagerung von Sarajevo geleitet. Ergebnis: 11.000 tote Zivilisten in 3 Jahren. Auch beim Völkermord von Srebrenica hat Mladic eine tragende Rolle gespielt. 1995 hatten in dem Ort an der serbischen Grenze zehntausende bosnische Muslime Schutz bei 300 niederländischen Blauhelmsoldaten gesucht. Mladics Truppen stürmten die UNO-Schutzzone und töteten etwa 8000 muslimische Jungen und Männer. Srebrenica gilt als das schlimmste Kriegsverbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Es sind vor allem diese Hauptverbrechen, für die Mladic heute vom Vorsitzenden Richter Alfons Ori schuldig gesprochen wurde.
The crimes committed rank among the most heinous known to humankind and include genocide and extermination as a crime against humanity.
Die Verbrechen gehörten zu den abscheulichsten, die die Menschheit je gesehen hat, darunter Völkermord und Ausrottung, also ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, begründete der Richter das Urteil. Das Gericht ist der Ansicht, Mladic sei Mitglied eines kriminellen Unternehmens gewesen, das die Säuberungen Bosniens von Nichtserben betrieben habe. Mladic ist heute Mitte 70. Während der Urteilsverkündung protestierte er lautstark, so dass er schließlich aus dem Saal gebracht werden musste. Der Prozess in Den Haag hat mehr als 5 Jahre gedauert. Fast 400 Zeugen wurden angehört. Mladic hatte in der Zeit mehrere Schlaganfälle. Seine Anwälte versuchten immer wieder, die Urteilsverkündung hinauszuzögern. Jetzt, nach dem Urteil, haben sie angekündigt, Berufung einzulegen. Menschenrechtler begrüßen das Urteil. Auch die Bundesregierung äußerte sich zufrieden. In seiner Heimat in Serbien stieß es allerdings auf Unverständnis. Dort wird Mladic teilweise immer noch als Kriegsheld verehrt. Natascha Kandic von einer NGO in Belgrad versucht, das zu erklären.
Wir sind gefühllose Gesellschaften, extrem gleichgültig und politisch dazu erzogen, aus Eigeninteresse nur mit den eigenen Opfern mitzufühlen.
In der Bevölkerung genießt Mladic ein hohes Ansehen. Das Haager Kriegsverbrechertribunal dagegen ein besonders schlechtes. Viele Serben werfen dem Gericht in seinen Prozessen gegen serbische Kriegsverbrecher Einseitigkeit vor. Auch die serbische Ministerpräsidentin Ana Brnabic.
Ich denke nicht, dass das Tribunal seinen Zweck erfüllt hat. Ich denke auch nicht, dass es zur Versöhnung in der Region beigetragen hat. Ich denke, dass niemand behaupten kann, dass das Tribunal alle beteiligten Seiten objektiv behandelt hat. Und ich denke, dass Serbien offensichtlich am schlechtesten abgeschnitten hat.
Der UNO-Menschenrechtsbeauftragte Said Raad al-Hussein teilt diese Kritik nicht. Er bezeichnete Mladic als den Inbegriff des Bösen und sprach nach dem Urteil von einem Sieg der Gerechtigkeit.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Vielen im Netz ist die lebenslange Haft eine viel zu milde Strafe angesichts der begangenen Verbrechen. Lahor Jakalin twittert stellvertretend für viele. Er verantwortet Zehntausende von Morden in Sarajevo, Srebrenica und anderen Städten und Dörfern. Er zeigt keine Reue. Er ist ein Kriegsverbrecher und er kommt mit nur lebenslänglich davon. Stefan Berdin dagegen schreibt: So und nicht anders gehört sich das. Ein weiteres grausames Kapitel im Jugoslawienkrieg abgeschlossen. Maja Heuschmann ist etwas anderes wichtig. Heutige Täter von Gräueltaten sollten zur Kenntnis nehmen, die Mühlen der Justiz können langsam drehen, aber sie drehen immer noch. Thorvaldsson ist in Gedanken bei den Opfern. Er schreibt: Ich hoffe, die Angehörigen können nach dem Urteil Frieden finden. Es gibt auch kritische Kommentare. Thomas Keller fragt: Wer zieht endlich die UN zur Verantwortung, welche damals die Schutzzone Srebrenica kampflos aufgegeben hat? Und User Weltregierung merkt an: Beim Mladic bitte auch daran denken, dass das Gehampel unserer Politiker damals im Grunde unterlassene Hilfeleistung war. Wir haben gezögert, bis die Massaker passierten. User Hakija Aftic schließlich meint: Mladic wird bei den Serben als Volksheld gefeiert, weil er Muslime schlachtete. Er selbst behauptet, dass er nur den Islamismus bekämpfen wollte. Die Islamophoben können aus diesem Beispiel lernen. Genau da steuert ihr nämlich hin.
Was sonst noch wichtig war?
Dem Fahrdienstvermittler Uber sind 57 Millionen Datensätze von Kunden und Fahrern gestohlen worden. Das amerikanische Unternehmen hat jetzt zugegeben, dass das schon Ende letzten Jahres passiert ist. Es gehe um Namen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern von Nutzern und um Daten von Fahrern. Kreditkarteninformationen seien wohl nicht dabei. US-Medien berichten, dass Uber bis jetzt weder Betroffene noch Behörden informiert hat. Das Unternehmen gab zu, den Hackern stattdessen $100.000 gezahlt zu haben, damit sie die gestohlenen Daten vernichten. Die New Yorker Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Erste Kunden haben Klagen eingereicht. Im Libanon bleibt Saad Hariri jetzt doch Ministerpräsident. Er hat nämlich seinen Rücktritt zurückgenommen. Hariri sagt, der Staatspräsident habe ihn gebeten, erstmal im Amt zu bleiben und über die Hintergründe seiner Rücktrittserklärung zu sprechen. Damit sei dieser Schritt ausgesetzt. Hariri hatte seinen Rücktritt Anfang des Monats von Saudi-Arabien aus erklärt. Warum ist immer noch unklar. Seitdem gibt es Befürchtungen, dass im Libanon ein neuer Stellvertreterkonflikt zwischen den beiden rivalisierenden Regionalmächten Saudi-Arabien und Iran entstehen könnte.
137 abgegebene Stimmzettel, davon keine ungültig. Es wurden 104 Stimmen für Herrn Stefan Weil abgegeben.
Das war heute Vormittag im Niedersächsischen Landtag. Dort ist Stefan Weil mit großer Mehrheit zum Ministerpräsidenten wiedergewählt worden. Es ist seine zweite Amtszeit. Der SPD-Politiker steht an der Spitze einer großen Koalition aus SPD und CDU. Gestern hatten beide Parteien den Koalitionsvertrag unterzeichnet.
Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat.
Mit diesem Satz vor Gleichgesinnten in Dresden hatte AfD-Politiker Björn Höcke im Januar für Empörung gesorgt. Kritiker interpretierten den Satz so, dass Höcke das Holocaust-Mahnmal in Berlin als Schande bezeichnet hat. Höckes Dresdner Rede haben Aktivisten vom Zentrum für politische Schönheit jetzt zum Anlass genommen, Höcke das Holocaust-Mahnmal, oder besser gesagt eine Nachbildung davon, direkt vor die eigene Haustür zu setzen. Dazu haben sie das Nachbargrundstück neben dem Wohnhaus des AfD-Politikers in Thüringen angemietet und dort 24 Betonstelen aufgestellt. Philipp Ruch, künstlerischer Leiter beim Zentrum für politische Schönheit, sagt:
Wir hoffen, dass Björn Höcke von seiner Schande loslassen kann und bemerkt, dass man, wenn man Verantwortung aus dieser Schuld, die man empfindet, wenn man Verantwortung dafür zeigt, dass man dann diese Schuld auch loslassen kann. Und deswegen hoffen wir, dass es ein Denkmal der Verantwortung für ihn wird.
Die Stelen sollen bis Ende 2019 stehen bleiben. Zur Finanzierung werden Spenden gesammelt.
Was noch wichtig wird:
Ich werde 2018 nicht mehr kandidieren für den Freistaat Bayern.
Das ist Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Horst Seehofer. Und gesagt hat er das im Januar 2015. Dann war viel passiert, offenbar auch, was Seehofers Zukunftspläne anging. Im April diesen Jahres sagte er zu seiner Rückzugsankündigung von damals:
Die Aussage gehört nicht zu den klügsten Aussagen meiner politischen Karriere.
Das war der Rückzug vom Rückzug. Dann kam die Bundestagswahl, die CSU sackte dramatisch ab. Inzwischen sind die Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition gescheitert und Horst Seehofer wackelt an der Spitze der CSU. Hans Reichert von der Jungen Union in Bayern sagt:
Horst Seehofer hat enorme Verdienste für den Freistaat Bayern sich erworben, aber wir wünschen uns eigentlich bei der nächsten Landtagswahl einfach als Spitzenkandidat ein frisches Gesicht.
Und allein ist die Junge Union damit nicht. Ob der Wunsch aber auch in Erfüllung geht, das wissen wir morgen. Dann will Seehofer nämlich mal wieder erklären, ob und wie lange er weitermachen will, zumindest vorerst.
Und sonst in der Welt? Seit einer Woche wird ein U-Boot der argentinischen Marine vermisst. Die Wahrscheinlichkeit, die Mannschaft noch lebend zu finden, wird aber immer kleiner. Ein Sprecher der Marine sagte, man komme jetzt in eine kritische Phase, denn der Sauerstoff an Bord werde knapp. Die Reserven reichen demnach 7 Tage. Diese Zeitspanne ist heute Morgen verstrichen. Der Kontakt zum U-Boot und den 44 Besatzungsmitgliedern war letzten Mittwoch abgebrochen. Die Marine will jetzt versuchen, im Suchgebiet vor Patagonien 3D-Aufnahmen vom Meeresgrund zu machen. Das war vorher nicht möglich, weil das Wetter zu schlecht war. In Mexiko gab es noch nie so viele Gewaltverbrechen wie in diesem Jahr. Das sagt das Innenministerium des Landes. Demnach wurden seit Januar fast 24.000 Menschen Opfer von Mord und Totschlag. Für die Gewalt in Mexiko werden in erster Linie das organisierte Verbrechen und die Kriege zwischen verfeindeten Banden verantwortlich gemacht. Der Waffenschmuggel, vor allem aus den USA, macht das noch schlimmer. Denn die Waffen dort sind laut Sicherheitsexperten leicht zu beschaffen. Einer Studie zufolge gibt es in Mexiko über 24 Millionen illegale Schusswaffen. Die rechtsextreme französische Partei Front National muss sich offenbar eine neue Bank suchen. Denn die Société Générale, bei der die Partei Kunde ist, hat sie gebeten, alle Konten zu schließen und will keine neuen Kredite mehr vergeben. Dagegen will sich die Vorsitzende des Front National, Marine Le Pen, jetzt wehren und hat angekündigt, das Geldhaus zu verklagen. Das Gleiche gilt für die HSBC-Bank, bei der Le Pen selbst, wie sie sagt, seit 25 Jahren Kundin ist. Auch die habe sie regelrecht herausgejagt. Le Pens Partei könnte jetzt das Geld ausgehen, denn der Front National hat schon seit Jahren Finanzierungsprobleme. 2014 hatte die Partei einen Kredit bei einer russischen Bank aufgenommen, weil französische und europäische Banken kein Geld mehr leihen wollten.
Wissensnachrichten.
Jetzt geht's um drei Namen, die ihr sicher alle kennt: Pfizer, Heinz und Trump. Das sind ein Pharmakonzern, ein Ketchup-Hersteller und ein US-Präsident. Es sind aber auch Familiennamen, die alle aus Deutschland kommen. Die Familien Pfizer, Heinz und Trump sind damals im 19. Jahrhundert ausgewandert, von Deutschland in die USA, so wie Millionen andere Deutsche auch. Und Forscher sagen jetzt, sie haben noch einen Grund gefunden, warum das passiert ist. Mathis Dirkes aus den Wissensnachrichten. Es geht ums Klima. Was heißt das genau?
Ja, das heißt, viele dieser Familien könnten tatsächlich so eine Art Klimaflüchtlinge gewesen sein, weil es hier in Deutschland einige extreme Wetterereignisse gab im 19. Jahrhundert. Das heißt also milde Winter, kalte Sommer, Dürren, Überflutungen, alles dabei. Also alles Ereignisse, nach denen Deutsche sich dann gesagt haben, hier geht's für uns nicht mehr weiter, wir packen unsere Sachen und wir gehen nach Amerika.
Ja klar, also im 19. Jahrhundert sah es wirtschaftlich jetzt in Deutschland nicht immer toll aus. Es gab viele Kriege. Das waren Gründe, warum die Menschen weg wollten aus Europa, aber Klima?
Ja, also klar, da kommt vieles zusammen, schreiben die Autoren aus Freiburg auch selbst im Fachmagazin Climate of the Past. Sie schätzen aber, ein Drittel dieser Migration nach Nordamerika könnte tatsächlich auf Klimaflüchtlinge zurückgehen. Die anderen sind in erster Linie wegen Armut, Krieg und Revolution gegangen.
Ja, wobei man natürlich sicher auch sagen muss, das hängt ja oft auch alles irgendwie zusammen.
Ja, auch das, klar. Also wenn es mehrere Jahre, sagen wir mal, schlechtes Wetter und schlechte Ernten gibt, dann steigt die Armut, dann kann es auch immer wieder zu Kriegen kommen. Die Botschaft ist aber insgesamt, das Klima war für viele Deutsche und für viele Europäer damals auch ein wichtiger Fluchtgrund.
Wie sind die Forscher darauf gekommen? Sowas wie Wetter- oder Klimadaten, das gab es im 19. Jahrhundert, tippe ich mal, noch kaum, oder?
Das stimmt, ja. Diese flächendeckende Wetteraufzeichnung, die gab es erst so ab den 1880er Jahren, also ziemlich spät im 19. Jahrhundert. Aber es gab schon ein paar Städte und Regionen, die schon länger ihr Wetter dokumentiert haben. Die Forscher haben da zum Beispiel Karlsruhe, Stuttgart und Heilbronn genannt. Also alles Städte, von denen sie alte Wetterdaten gefunden haben, auch schon von Anfang des 19. Jahrhunderts, und die dann ausgewertet haben. Also da gab es zum Beispiel Aufzeichnungen von Winzern, die ihre Traubenernte aufgeschrieben haben. Mhm. Und natürlich auch, was es immer gibt, alte Zeitungen, die über die Wetterlage damals berichtet haben.
Ja, klar.
Und das Ganze haben die Forscher dann verglichen mit Statistiken, die es auch gab, eben wie viele Menschen damals ausgewandert sind.
Und gab es da auch wirklich ganz konkrete Zusammenhänge dann so? Also nach der Dürre im Jahr so und so gab es dann so und so viele Auswanderer? Also kann man das da nachvollziehen?
Die gab es ja. Also zum Beispiel ist im Jahr 1815 ein Vulkan ausgebrochen. Nicht in Deutschland, also weit weg in Indonesien war das damals. Der hat aber damals auch auf der ganzen Erde seine Asche und seine Gase verteilt und damit dann zu so einem weltweiten Temperatursturz beigetragen. Im Jahr danach gab es dann auch ein berühmtes Jahr ohne Sommer, gerade in Europa.
Also so nass, kalt und wahrscheinlich dann eben auch mit einer schlechten Ernte.
War alles dabei, genau. Und da sind dann auch wirklich viele Europäer in die USA ausgewandert. Knapp 30 Jahre später, 1846, gab es dann nochmal so eine Massenmigration. Mhm. Auch da hat es vorher sehr schlechte Ernten gegeben, sehr hohe Lebensmittelpreise dann. Also schon so ein deutlicher Zusammenhang zwischen Wetterproblemen auf der einen Seite und Flucht auf der anderen.
Okay, dann springen wir jetzt mal vom 19. Jahrhundert ins Hier und Heute und sprechen über Fitnessuhren. Die Stiftung Warentest hat sich die nämlich angeschaut und ist überhaupt nicht zufrieden. Warum?
Wegen des Datenschutzes. Also Stiftung Warentest hat 13 Fitnessuhren getestet und sagt jetzt, nur ein Gerät vom Hersteller TomTom ist aus Sicht der Tester unproblematisch. Mhm. Bei den anderen werden zum Beispiel Standort und sowas wie Pulsfrequenz weitergegeben, oft auch an Drittfirmen. Und das könnte eben problematisch sein, weil diese Drittfirmen dann zum Beispiel Kreditfirmen sind. Die Vermutung ist dann also, wer eine schlechte Fitness hat, der könnte in Zukunft schlechter einen Kredit bekommen.
Danke, Mathis Dirkes, für die Wissensnachrichten.
Wetter.
Am Abend und in der Nacht gibt es nur noch wenige Wolken. Außerdem bleibt es überall trocken bei minus 2 bis 10 Grad. Morgen dann im Norden und Westen dichtere Wolken und etwas Regen. Im Süden wird es wieder schön mit viel Sonne bei milden 10 bis 16. Am Oberrhein sogar 19 Grad. Das war das Update. Ich bin Jakob Vogel. Schönen Abend.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.